Allein mit ihm sei es schrecklich gewesen und sie hätte eigentlich davon ausgegangen, wenn sie den muss heiraten, dann wäre sie sterben.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Flucht vor dem Ehrenmord in der Türkei. Und dennoch soll eine junge Frau aus der Schweiz ausgeschafft werden. Die Hauptfigur im heutigen Fall, die heißt Benazir Aslan, mindestens in deinem Artikel, Tina Berg. Man wird dann später auch noch hören, warum der richtige Name geheim bleiben muss. Es ist eine lange Leidensgeschichte, die Benazir erlebt hat. Und die wollen wir dann gleich mal Schritt für Schritt durchgehen. Zuerst aber mal das, Tina. Wie ist denn die Geschichte überhaupt bei dir gelandet?
Die Geschichte ist bei mir gelandet über Cela Esslinger, Geschäftsführerin vom Verein Sabatina. Der Verein der setzt sich gegen Zwangsheirat und Ehrgewalt ein. Und sie hat mir erzählt, dass sie häufig von sehr ähnlichen Fällen beobachtet hat, wie dem von der Benazir. Und hat mir dann den Kontakt zu ihr vermittelt.
Mhm. Und du hast sie dann getroffen, die Benazir. Kann sie dann Deutsch?
Sie kann gebrochen Deutsch, sie lernt momentan Deutsch. Damit sie aber ohne Sprachbarriere hat können ihre Geschichte erzählen, haben wir einen Dolmetscher dabei gehabt, der geholfen hat.
Das ist wahrscheinlich auch einfacher, wegen einem relativ komplizierten Sachverhalten auch wirklich sich ausdrücken zu können.
Ja, und auch sehr emotional, also dass sie dann nicht mehr hat müssen aufs Deutsch fokussieren.
Gut, dann kommen wir jetzt zu der Lebensgeschichte von der Benazir. Woher stammt sie?
Sie ist aus der Türkei, Kurdin, im Südosten von der Türkei aufgewachsen. In diesem Gebiet ist Zwangsheirat ein grösseres Thema als in der westlichen Region und auch Gewalt im Namen der Ehre. Mit 18 ist sie dann vom Stammesoberhaupt, also ihrem Onkel, zwangsverheiratet worden.
Mhm.
Und zwar mit einem Cousin, der 14 Jahre älter ist.
Also 32 und sie 18.
Ja.
Und wie ist denn das gegangen mit dieser Heirat?
Das war von Gewalt prägt, diese Ehe. Sie hat aber eigentlich Glück gehabt, weil sie sich 6 Jahre später daraus befreien konnte. Das ist eigentlich, glaub, passiert nicht so häufig. Der Grund ist eigentlich nicht gewesen, dass sie irgendwas gemacht hat aktiv, sondern ihr Mann hat wieder eine andere Frau heiraten und mehr Ehe ist zumindest gesetzlich nicht erlaubt in der Türkei und darum hat er dann irgendwann wollen die Ehe beenden mit ihr, damit er die andere kann heiraten. Darum ist sie dort wie davon gekommen.
Das heisst, es ändert die Entscheidung. Aber ist das für das Umfeld eigentlich akzeptabel?
Wir haben gar nicht so detailliert darüber geredet. Also sie hat gesagt, sie seien nachher als Familie stark unter Druck, also sie und aber ihre ganze Familie auch, von dem Stamm, also von der ganzen, vom ganzen Umfeld. Also es war nicht das Happy End gewesen. Es war nachher nicht einfach alles schön gewesen, weil sie aus dieser Ehe gekommen ist. Also sie sind dort unter Druck geblieben und auch man hat sie dann später wieder verheiraten. Also das Stammesoberhaupt hat sie dann ein paar Jahre später mit dem nächsten Cousin verheiraten.
Und dann?
Sie hat irgendwie, also ihre ganze Geschichte ist von mit Drohungen und Gewalt prägt. Auch dort nachher ist es so weitergegangen. Sie hat einen Bruder und der hat auch wollen, dass sie verheiratet wird. Er ist ein grosser Fan von dem Onkel. So hat sie es erzählt und wo sie sich mal mit ihrem Verlobten gestritten hat, hat ihre Brüder ihr dann die Nase gebrochen nachher und der Verlobte selber, eben der Neue, der soll sie auch versucht haben, mit einem Messer umzubringen. Also das ist es ist nachher wirklich nicht besser weitergegangen. Sie hat mir gesagt, der neue Verlobte sei ein mega Psychopath gewesen, also anderen gegenüber sei er sich zwar normal verhalten, aber allein mit ihm sei es schrecklich gewesen und sie hätte eigentlich davon ausgegangen, wenn sie den muss heiraten muss, dann wäre sie sterben.
Also da sind wir wirklich im Bereich von der körperlichen Gewalt auch, in beiden Fällen.
Ja.
Hat sie denn irgendwelche Rückhalt in der Familie?
Von ihrer Mutter ein bisschen. Dazu sage ich dann nachher nochmal etwas. Von ihrem Bruder eben nicht wirklich. Also dort ist auch Gewalt gekommen und auch Druck auf sie, die Person zu heiraten, was sie nicht wollen.
Das heisst, als Frau einfach ein ganz schwieriges Leben.
Ja.
Das ist ein recht archaisches Umfeld. Wenn man so darf sagen, ist das eine typische Geschichte?
Es scheint so. Also auch ihre Schwester ist vom gleichen Schicksal betroffen. Sie hat auch eine gewalttätige Zwangsehe, also ist in einer gewalttätigen Zwangsehe gefangen. Aber sie hat Kind. Aslan hat mir erzählt, sie hätte genug können flüchten, weil sie eben kein Kind hat. Also sie hat nicht müssen irgendwie Rücksicht nehmen auf Kind, sondern hat können gehen. Dazu kommen ist es eigentlich, weil, also es ist dann alles ein bisschen eskaliert. Noch der Verlobte hat gefälschte Nacktbilder umgeschickt an ihre Familie. Die haben geglaubt, das seien echte Bilder. Sie hat dann noch weniger Rückhalt gehabt und ihre Brüder hat sie geschlagen und ist dann los und hat wieder Pistole holen. Und das ist der Moment gewesen, wo dann eben ihre Mutter sie auch geschützt hat. Also sie hat sie gewarnt davor, dass ihre Brüder die Pistole holen und hat gesagt, sie müssen jetzt gehen, also sie müssen jetzt losrennen zu der Polizei. Und sie hat dann gesagt, sie sagt dann einfach los, also ohne irgendetwas mitzunehmen. Es ist mir so geblieben, dass sie gesagt hat, ohne Wasser und Jacke. Ich weiß nicht, das sind vielleicht zufällige Sachen, die sie gewählt hat, aber es ist so sehr unmittelbar, also einfach los.
Ein starkes Bild. Genau. Gibt's denn irgendetwas wie so Institutionen wie Frauenhäuser?
Ja, sie ist bei der Polizei gewesen nachher und die haben sie dann ins Frauenhaus gebracht. Sie hat erzählt, dass dort der Schutz nicht besonders gut ist. Also und sie war auch voll gewesen. Also sie hat dort nicht können bleiben, sie hat keinen Platz gehabt. Sie hat dann kurz bei einer Freundin von der Mutter können bleiben, wo der Rest von der Familie eben nichts davon gewusst hat. Und darum war sie dort wie in Sicherheit gewesen, vorübergehend, aber sie hat sich auch dort müssen verstecken. Also es war wie keine Lösung gewesen. Und darum hat sie dann beschlossen, sie müsse das Land verlassen.
Und jetzt ist sie geflüchtet. Bis jetzt ist sie in der Türkei. Jetzt kommt die Schweiz. Wie kommt sie denn überhaupt in die Schweiz?
Ihre Fluchtgeschichte kenne ich jetzt nicht in allen möglichen Details. Ich weiss, sie ist zuerst auf Serbien geflogen und von dort an dann über Umwege in die Schweiz gekommen. Das war letzten Frühling, im Juni 2024, hat sie da Asyl gestellt.
Mhm. Eben, jetzt hat sie einen Asylantrag gemacht und wie wird jetzt da entschieden?
Das Staatssekretariat für Migration hat das abgelehnt. Sie war der Meinung, dass es auch zumutbar ist, dass sie zurückgeschafft wird in die Türkei.
Zumutbar also. Jetzt wende ich mich dir zu, Katharina Sigrist vom Juristischen Beratungsdienst. Eine Rückschaffung, aber in dem Moment, wenn man jetzt die Geschichte gehört, die Tina erzählt hat, Staatssekretariat für Migration muss sich doch dessen bewusst sein, dass es da eine Gefahr gibt für die junge Frau namens Benazir, also die Gewaltbereitschaft von dieser Familie und dem Umfeld ist ja schon aktenkundig.
Ja, also Anspruch auf Asyl haben einfach Leute, also so steht es in den Grundlagen, die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauung ernsthafte Nachteile erwarten in ihrem Heimatland. Und das schaut jetzt das Staatssekretariat für Migration in zwei Arten an. Also zuerst mal allgemein. Sie macht so Länderanalysen, wie gefährlich ist es allgemein in einem Land. Und dort hat man die Türkei als Rechtsstaat eingestuft. Und so ist auch dann die Abweisung, glaube ich, begründet worden, dass sie sich ja wehren kann. Und da gibt es natürlich noch die individuelle Geschichte. Und da müssen halt die Betroffenen das tatsächlich können nachweisen in jedem Detail. Und ich gehe davon aus, dass es da nicht ganz einfach war, spüren.
Ja, also die Glaubhaftmachung, oder so, habe ich gemeint, heisst es. Und dass man da irgendwie dann halt genug Beleg muss für etwas bringen, wo wahnsinnig schwierig ist zum Belegen, oder? Wo ja irgendwie mehr mündlich passiert. Und also der Druck, oder? In so einer Situation.
Ja, also wenn man natürlich flüchtet, dann denkt man wahrscheinlich nicht gerade daran, das alles zu dokumentieren, am besten noch schriftlich und amtlich bestätigt oder so. Und das wird dann natürlich vielen Leuten oder Betroffenen zum Verhängnis.
Also Tina, du hast sie getroffen.
Ich habe sie getroffen, ja.
Die Geschichte, die sie erzählt, die scheint dir glaubhaft.
Ja, aber ich meine, das ist ja keine Garantie. Also ich kann nicht alles nachprüfen, was sie erzählt hat, natürlich. Vor allem meine Sachen, die zwischenmenschlich sind, eben, die sind ja wahnsinnig schwierig zu beweisen, auch wenn sie in der Schweiz passieren. Sie hat, ich habe gesehen, ich habe natürlich alle ihre Akten und also da von der Schweiz, wo sie alles abgeliefert hat, auch im Bund und so, und dort sind schon diverse Sachen aufgelistet, wo sie abgeht, Videomaterial, Anzeigen bei der Polizei und also sie hat schon diverse Sachen abgegeben. Also es ist nicht null Beweis da, aber es ist dann eine andere Sache, was der Staat als genug Beweis betrachtet. Und eben, ich habe halt eigentlich vor allem ihr Wort. Ich habe nicht viel mehr.
Ist das ein Einzelfall? Du hast am Anfang schon mal die Frau Esslinger von Sabatina ins Spiel gebracht, wo dir der Fall überhaupt zugetragen hat, und sie hat dir offenbar gegenüber angedeutet, dass es mehrere solche Geschichten gibt.
Genau, ja. Also das ist der Grund, wieso sie zu mir gekommen ist. Sie hat gesagt, sie hätte häufig von solchen Fällen beobachtet. Also nur schon in im letzten Jahr hat sie, glaube ich, etwa 7 fast stupfgenau gleiche Fälle gehabt. Von Kurdinnen aus der Türkei, die von Ehemännern und Familien verfolgt worden sind, die Job und Wohnort gewechselt haben, die immer wieder gefunden worden sind an der neuen Ort und irgendwie keinen Schutz gefunden haben in der Heimat. Und die sind dann da gekommen und haben aber alle auch kein Asyl bekommen und sind auch wieder zurückgeschafft worden.
Mhm. Hat sie dann Berufung eingelegt?
Ja, die ist hängig beim Bundesverwaltungsgericht bis heute.
Mhm. Und was droht ihr dann in der Türkei bei Rückschaffung? Was hat sie da erzählt?
Ja, also sie hat natürlich Angst, dass dass ihr körperlich etwas passiert, also dass die Gewalt weitergeht, dass sie, also sie fürchtet auch ihr Leben. Sie hat ja auch andere Personen in der Familie, wo Ähnliches erlebt haben. Also auch, sie hat erzählt, wenige Monate nachdem sie da angekommen ist, ist ihre Cousine hat müssen ins Frauenhaus flüchten und ist gefunden worden.
Mhm.
Von der Familie und umgebracht worden. Darum, von dem hat sie natürlich sehr Angst.
Recht heftig. Aber wie ist denn die Lage in der Türkei?
Die hat sich für Frauen in der letzten Zeit verschlechtert. Der Präsident Erdogan hat 2021 den Austritt aus der Istanbul-Konvention verkündet. Die Istanbul-Konvention ist ein internationales Abkommen zum Schutz zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Und ja, das ist natürlich ein deutliches Zeichen schon, dass sich etwas ein bisschen verändert hat dort, dass sie dort ausgetreten sind, und auch die Schweizer Flüchtlingshilfe, dort habe ich auch nachgelesen, die reden auch von einem besorgniserregenden Rückschlag für die Rechte der Frauen in der Türkei.
Katharina Siegrist vom juristischen Beraterdienst noch einmal. Vorhin, wo du die Liste vorgelesen hast, warum man kann Asyl beantragen, fehlen Frauen in Bedrohung. Also man kann aus allen möglichen politischen Gründen und so. Man wird einfach wieder eindrucklos, man will das Problem eigentlich wieder abschieben in den Herkunftsstaat.
Ja, das wird man sowieso, wenn man kann. Also ich glaube, die Praxis vom Staatssekretariat für Migration ist recht restriktiv. Jetzt, wie ich gesagt habe, man tut das ja immer aktuell verfolgen mit einer Länderanalyse, und da ist ja wie zu hoffen, dass im Zug jetzt von dem Austritt aus der Istanbul-Konvention, dass man dort vielleicht auch nochmal überdenkt und dort den Schutz der Frauen halt ein bisschen akzentuiert.
Hm.
Das fordert auch Professorin Sarah Pochin-Theuerkauf, wo ich im Artikel zitiere. Sie ist an der Uni Freiburg Professorin für Migrationsrecht. Und sie hat auch gesagt, das letzte Referenzurteil zu der Situation in der Türkei sei 2018 in der Schweiz gefallen. Also an dem orientiert man sich irgendwie auch heute noch. Und das müssen wir überdenken. Also weil sich die Situation seither halt einfach verändert hat.
Ja, also grundsätzlich jetzt aus meiner Warte hat man so das Gefühl, man vertraut dem türkischen Staat mehr, als dass man dieser einzelnen Frau glaubt, dass das stimmt, was da passiert.
Glaubhaftmachung ist halt einfach total schwierig. Also das hat auch die Professorin von der Uni Freiburg gesagt, es scheitert total viel Fälle an dem, dass man halt wie nicht genug Indizien kann bringen, dass sie nicht überzeugend sagen können, wieso sie akut gefährdet sind zu Hause. Und das eine ist ja, ob sie Asyl bekommen, und das andere ist dann, ob es zumutbar ist, dass sie zurückgeschafft werden. Also es könnte ja sein, dass sie kein Asyl bekommen, aber vorläufig aufgenommen sind.
Gut, jetzt hängt also das Ganze wie ein Damoklesschwert, die Ausschaffung oder Rückschaffung in der Türkei über dieser Benazir. Wie geht es ihr denn heute?
Also mein Eindruck war, dass ihr nicht besonders gut geht. Sie war zwar grundsätzlich souverän damit ihre Geschichte zu erzählen, aber sie war auch zeitweise sehr aufgelöst gewesen. Also jetzt einfach rein in dem persönlichen Kontakt, den ich mit ihr hatte, hat man schon die Verzweiflung gespürt. Sie hat sich immer wieder so an ihr Nasschen geklammert und war mega in Tränen gewesen. Also das ist die Belastung spürbar gewesen. Dass sie psychisch angeschlagen ist auch klar, weil sie hat auch letzten Sommer, also gerade bevor das Urteil kam, also nicht das Urteil, der negative Asylentscheid, ist sie schon in einer psychiatrischen Klinik gewesen, weil sie suizidgefährdet war. Also das hat sie auch mir gegenüber gesagt. Also sie hat gelesen, man könne in der Schweiz gäbe es legale Varianten für Suizid und sie würde dann schon lieber so etwas wählen, als einfach zurückgehen und darauf warten.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Ladi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 25. April 2025.